Gedicht, 1. Johannesbrief. Und das Lied, das wir jetzt gerade haben gesungen, Vater des Lichts, nimmt uns eigentlich gerade super in die Predigt hinein, weil ganz am Anfang, ihr erinnert euch sicher, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, da hat uns der Johannes Gott als Licht vorgestellt. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und vorhin, als wir das Lied gesungen haben, habe ich so gedacht, es scheint, als würde der Johannes das Lied schon kennt haben. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Weil im zweiten Teil von seinem Brief, und der zweite Teil fängt mit dem Kapitel 3 an, in Kapitel 3, Vers 1, stellt jetzt uns der Johannes Gott eben nicht nur als Licht, sondern als Vater vor. Als Vater, der seine Kinder liebt, als Vater, der Freude hat an seinen Kindern. Und der Johannes kommt in Schwärmen. Und ich hoffe ganz fest, dass du selber auch immer wieder in Schwärmen kommst. Ab deinem Stand, ab deiner Identität, die du als Kind Gottes hast. Ich lese Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Hey, und wir sind es tatsächlich. Hast du dir auch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass es eigentlich total unnötig war, dass Gott dich zu einem Kind von sich gemacht hat? Ich meine, Gott hat dir ja auch helfen können, dich retten, dich erretten und dann sagen, weißt du was? Wenn du an mich glaubst, hier auf der Welt, auf der Erde, dann darfst du nach dem Tod, ich bin jetzt einmal sehr grosszügig, 700 Jahre bei mir im Himmel verbringen. Ohne Sünde, ohne Schuld, ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Tränen. Das ist mein Angebot an dich, wenn du dein Leben hier auf Erden mir anvertraust. Also wenn mir Gott das Angebot hat gemacht, ich habe gesagt, Deal, machen wir. Gutes Angebot. Also ich meine, du investierst 70 Jahre hier auf Erde in Beziehung zu Jesus und kommst nach 700 Jahren im Himmel geschenkt über. Wenn man eine Sonnenbank nennen kannst, mit solchen Zinsen, dann komm nachher auf mich zu, ich werde sofort Bank wechseln. Ich finde das ein super Angebot. Aber nein, Gott sagt, hey, weißt du was, ich will dir noch viel, viel mehr geben. Ich möchte dir eine Ewigkeit schenken. Ich möchte dich mit reinnehmen in die Liebe, die mir als Vater mit dem Sohn Jesus und mit dem Heiligen Geist verbindet. Ich möchte, dass du Teil wirst von meiner himmlischen Familie und das nicht einfach 700 Jahre, sondern eine ganze Ewigkeit. Und diese Tatsache, die holt Johannes in seinem fortgeschrittenen Alter noch mit seinem gestandenen Glauben in Jesus Christus als Kreis total aus den Socken. Der kann das fast nicht fassen. Und darum sagt er, seht doch, wie gross die Liebe ist. Schaut, wie Gott uns mit Liebe überschüttet. Schaut, was er alles investiert hat, um uns zu seinen Kindern zu machen. Er hat Jesus auf die Erde geschickt. Er hat zugelassen und angeschaut, wie Jesus an ein Kreuz genagelt wird, um für unsere Schuld zu zahlen, zu sterben, um die Verbindung zum Vater überhaupt wieder herzustellen. Weißt du, Johannes sagt, schau doch. Gottes Liebe kannst du in dem Fall nicht nur spüren. Und manchmal spürst du es, manchmal spürst du es nicht, je nach Umstand, je nach Gefühl, das du eben gerade hast. Gottes Liebe kannst du nicht nur spüren. Gott ist nicht einfach ein Gespürst mit Gott und dann ist das gewesen. Gottes Liebe zu dir kannst du anschauen. Wenn du aufs Kreuz schaust. Wenn du auf das schaust, was Jesus am Kreuz für dich hat gemacht, damit du überhaupt das Kind Gottes kannst werden. Und der Johannes kann das fast nicht einordnen, so dass er es doppelt sagt. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen und, hey, wir sind es tatsächlich, ob du glaubst oder nicht, aber es ist wirklich so. Ja, so sehr der Johannes in Schwärmen kommt, im ersten Teil von diesem ersten Vers, so ernst sind seine nächsten Worte, wenn er uns daran erinnert, dass eine Folge davon, dass wir Kinder Gottes sind, eben auch ist, dass es gleichzeitig bedeutet, dass Menschen, die Gott nicht kennen, mit uns als Christen manchmal nicht so viel anfangen können.
Er sagt im gleichen Vers 1, als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist.
Also wenn deine nicht-christlichen Freunde dich manchmal ein bisschen für komisch halten oder es nicht nachvollziehen können, warum du hoffentlich so begeistert davon bist, ein Kind Gottes zu sein. Oder warum du so begeistert davon bist, am Sonntagmorgen zusammen mit anderen Kindern Gottes vom 9:30 bis um 10:45 Gott anzubeten zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alle anderen am Sonntagmorgen Familienbrunchtisch hocken. Wenn sie das nicht nachvollziehen können. Oder wenn sie das nicht nachvollziehen können, warum du am Dienstag, Mittwoch, je nach Hauskreis, mit anderen zusammenkommst, Gottes Wort studierst, beten tust, währenddessen sie vielleicht in der Beiz hocken, ein Bierli zwicken oder was auch immer. Wenn die das nicht nachvollziehen können, Gottes Wort sagt ganz klar, ja, es ist eben so. Sie können gar nicht anders. Sie haben Gott nicht erkannt. Sie wissen nicht, wer Gott ist und sie kennen die Familienkultur Gottes nicht. Wer den Geist Gottes nicht hat, der wird das, was wir haben, was wir glauben, was wir tun, immer wieder ein bisschen komisch finden. Der wird es vielleicht nicht sagen, aber vielleicht ab und zu mal denken, jetzt spinnst du doch, oder? Also der Paulus geht genau von dem aus, wenn er in 1. Korinther 4,10 sagt, wir gelten als dumm, wir gelten als ungebildet, ja, wir halten uns für Doppler, für Idioten, für Narren, weil wir uns zu Jesus Christus halten. Und weißt du, da können wir uns noch so cool geben, wie wir wollen. Wenn du nicht einfach ein Sonntagmorgen Christ bist, sondern dein Glauben an Jesus, der am Montag im Alltag lebst. Wenn du deine Gotteskindschaft auch am Montag in der Woche, am Dienstag, am Mittwoch lebst, dann wird irgendwann irgendjemand zu dir sagen, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Sag es dir nicht, aber denk Amen. weil es ist so. Aus dem Blick von unseren nicht-christlichen Freunden, von unserer nicht-christlichen Gesellschaft, haben wir nicht ganz, ich weiß auch nicht was, aber wir sind sicher nicht ganz so, wie sie sagen, dass man sein sollte. Und jetzt etwas sehr Ernstes. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in unserem Glaubensalltag zwei Haltungen miteinander vertauschen. Das ist gesellschaftsrelevant und gesellschaftskonform. Schaut, ich habe hier ein Schiffli gefaltet. Mir mega Mühe gegeben, sogar auf YouTube noch müssen schauen, wie man das macht. Ja, ein Schiffli gefaltet. Ein Schiffli ist dafür da, im Wasser zu schwimmen. Es ist dafür designt und ausgerüstet worden, dass es im Wasser und auf dem Wasser kann bestehen. Und ich finde es händ cool. Ich habe heute einen See mitgebracht. Also wir haben das für das Predigtsbeispiel hier eingeladen. Nein, wir dürfen ja eine Taufe feiern, das haben wir gehört. Also ein Schiff ist dazu da, für auf dem Wasser zu bestehen. Das schwimmt da wunderbar jetzt. Und weißt du, auch du bist als Christ dafür designt worden und mit dem Heiligen Geist dafür ausgerüstet worden, in dieser Welt innen zu bestehen. Jesus betet ja für seine Jünger. In Johannes 17, du bist ein Jünger von Jesus. Er betet nicht, dass der Vater uns aus der Welt rausnimmt, sondern dass er uns vor dem Bösen bewahrt, sodass wir in dieser Welt innen bestehen können. Jetzt habe ich hier noch Spritzkanne mitgebracht. Jetzt füllen wir die mal. Heikel wird es jetzt nur, wenn das Schiffli glaubt, es müsse sich so eins machen mit dem Wasser, dass es Wasser ins Schiff hineinlädt. Wenn Wasser ins Schiff eindringt, ihr seht es jetzt nicht, aber die Täuflinge werden jetzt sehen, was mit dem Schiff passiert ist. Weil so sehr das Schiff ins Wasser und so sehr du als Christ in die Welt hineingehören, so wenig soll das Wasser ins Schiff eindringen und so wenig soll die Welt mit ihrem Gedankengut und mit ihren Überzeugungen in dich als Christ eindringen. Schau, wenn wir als Christen zulassen, dass wir immer mehr Kompromisse mit dieser Welt eingehen und an einen Punkt kommen, wo in unserem Alltag, in unserem Verhalten, in der Jungen, auf unseren Social-Media-Kanälen,
in unserer Arbeitsethik auf der Baustelle, in der Art und Weise, wie wir Geschäfte, in unserer Wortwahl, in unserer Aussprache, wenn dich und mich nicht mehr unterscheiden von unseren nicht-christlichen Freunden, dann sind wir sehr schnell an dem Punkt, dass wir nicht gesellschaftsrelevant, sondern gesellschaftskonform sind. Und vor dem warnt uns der Johannes in seinem Brief eins ums andere Mal. Ich möchte es ganz zugespitzt formulieren, wenn ich sage, wenn die Welt uns kennt, wenn du in keiner Weise mehr ein Fremder oder eine Fremde für deine nicht-christlichen Freunde bist, dann ist es höchste Zeit, mal darüber nachzudenken, ob bildlich gesprochen dein Lebensschiff im Wasser ist oder Wasser in deinem Lebensschiff ist. In Vers 2 ermutigt uns jetzt Johannes, uns eben gerade nicht der Welt, sondern dem anzupassen, was uns zu Kindern Gottes gemacht hat, Jesus Christus. Er schreibt, meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes, aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Ausmaß sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, oder die mich ein bisschen besser kennen, dass auch wenn ich mich als Kind Gottes bezeichne, ich noch nicht bin wie Jesus. Ist dir schon aufgefallen? In aller Liebe zu dir ist mir bei dir im Fall auch schon aufgefallen. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind als Kinder Gottes noch ziemlich irdisch. Wir haben noch einen Körper aus Fleisch und Blut, in dem zwar der Geist Gottes innen lebt, in dem ein neues Herz lebt, aber in dem eben auch die Sünde noch innen steckt. Und diese Kombination ist im Alltag manchmal ein bisschen herausfordernd. Wir befinden uns, solange wir uns auf dieser Erde befinden, in einem Wachstumsprozess. In einem Prozess, wo Gott uns möchte passend machen, bis zu dem Moment, wo wir einmal Jesus dürfen sehen und ihm werden gegenübertreten. Darum sagt Johannes, es ist im Fall noch nicht ganz in vollem Ausmaß sichtbar. Wir sind noch nicht vollendet. Der Prozess der Heiligung, der ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind noch nicht 100% passend gemacht. Wir haben noch nicht den Auferstehungsleib von Jesus. Aber wenn wir dann mal auf dieser Seite der Ewigkeit die Augen zutun, wenn wir dann mal befreit sind von Sünde und unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Handlungen, unser Herz nicht mehr von Sünde beeinflusst ist, wenn wir den Auferstehungsleib von Jesus bekommen haben, dann werden wir Gott sehen, wie er ist. Von Angesicht zu Angesicht. In seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seiner Liebe, in seiner Pracht. Und das wird ein gewaltiger Moment. Kennst du die Geschichte aus dem Alten Testament? Ich finde die total cool. Wo der Mose zu Gott ging und sagt, du Gott, ich würde dich auch gerne mal sehen. Und Gott sagt, ja, du bist ein lustiges Bürstchen. Können wir schon mal einrichten. Aber es ist ein bisschen kompliziert, weil alle, die mich sehen, oder man kann mich nicht sehen, ohne zu sterben. Aber weißt du was? Mose, ich habe eine Idee. Schau, ich kenne hier einen Felsspalten. Komm, schwupps. Mose ist drinnen. Und Gott sagt, weißt du was, Mose? Ich habe jetzt einmal die Hand auf deine Augen. Und ich gehe mit meiner Herrlichkeit an dir vorbei. Und ganz am Schluss, ganz am Ende, wenn meine Herrlichkeit an dir vorbeigezogen ist, wenn sie noch ein bisschen nachglüht, dann darfst du heute aus dem Fenster rausschauen. Oder aus der Felsspalte rausschauen. Das geht, das kann ich dir ermöglichen. Alles andere, vergiss es, geht nicht. Der Johannes schreibt hier, dass Gott dich in einem Prozess der Heiligung, der schon heute angefangen hat, passend machen will, damit du ihn einmal darfst sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist unglaublich. Das ist abartig schön. Ich freue mich so auf diesen Moment. Und ich habe die Hoffnung, dass es einmal so weit wird sein. Und jeder, der diese Hoffnung mit mir teilt, und jetzt springen wir gerade zu Vers 3, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, also die Hoffnung, so zu sein wie er, die Hoffnung, ihn dürfen zu sehen, der hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein, wie er Jesus rein ist. Wenn du sagst, meine Hoffnung ist einmal so zu sein wie Jesus, seine Charaktereigenschaften zu haben, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Wenn du sagst, meine Hoffnung ist es, einmal bei ihm dürfen sein, ja, dann muss die Hoffnung doch unbedingt auch Auswirkungen auf deinen Alltag hier und heute haben. Weil wenn deine Zukunftshoffnung keine Konsequenzen für deinen Alltag heute hat, dann ist im Fall deine Hoffnung keine Hoffnung, sondern eine Illusion. Ich möchte euch das kurz erklären. Als wir mit der Intensivpflege von unserem vierten Kind so herausgefordert waren, hatte ich keine Kraft, auf mich selber zu schauen. Ich habe keinen Sport mehr gemacht und weil wir ja so wenig geschlafen haben, habe ich die fehlende Energie mir durch Essen zugeführt. Was ist passiert? Ich bin aufgegangen wie ein Küchli. Ich habe über 10 Kilo zugenommen. Was uns dann ein bisschen besser ist gegangen, habe ich mir das Ziel gesetzt, ich habe mir vorgenommen, die 10 Kilo wieder abzunehmen und sportlich daher zu kommen, dass ich einen Halbmarathon springen kann, also 21,1 Kilometer. Und um ganz ehrlich zu sein, am Anfang habe ich gedacht, vergiss es, Dani. Mach dir doch nicht vor, das schaffst du nie. Und trotzdem habe ich die Hoffnung gehabt, dass mein Ziel doch irgendwie erreichbar sein könnte. Und dann habe ich etwas absolut Entscheidendes gemacht. Weißt du was? Ich habe meine Hoffnung abgebrochen auf mein Hier und Jetzt und mich gefragt, ja, was muss ich denn heute tun, um mein Ziel zu erreichen? Was muss ich heute machen oder anfangen zu verändern, dass meine Hoffnung, 10 Kilo abzunehmen und einen Halbmarathon zu springen, eine Realität wird und nicht eine Illusion bleibt? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir gute Laufschuhe gekauft. Ich habe mir einen Trinkgürtel gekauft. Das braucht man erst, wenn du länger als 1 Kilometer säckelst. Und ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Und dann habe ich angefangen, einfach mal 1-2 Kilometer Säckeln wäre übertrieben, ich habe ganz schnell geschnauft. Ich habe ganz, ganz schnell geschnauft. Aber ich habe im Hier und Jetzt angefangen, etwas zu ändern. Heute bin ich 12 Kilo leichter und habe die Strecke von 21,1 Kilometer relativ locker geschafft. Meine Hoffnung ist Realität geworden, weil sie Auswirkungen hatte auf mein Hier und Jetzt, auf meinen Alltag. Weil ich mich dazu entschieden habe, heute etwas in meinem Alltag zu ändern, dass meine Hoffnung nicht eine Illusion bleibt. Und weißt, das gleiche Prinzip gilt für dich und für dein geistliches Leben. Der Johannes sagt sehr klar, wenn es deine Hoffnung ist, so darf es sein wie Jesus. Ihn darf es sehen. Wenn die Ewigkeit dein Ziel ist und dein Leben auf die Ewigkeit soll ausgerichtet sein, ja, dann ist eben deine Hoffnung erst deine echte Hoffnung, wenn sie Auswirkungen hat auf deinen Alltag, auf dein Hier und Heute, auf dein Morgen, auf deinen Montag. Dann musst du anfangen, in deinem Alltag deiner Hoffnung gemäss zu leben. Echte Hoffnung, ihr Lieben, macht heute etwas. Macht heute etwas, nicht erst morgen. Ja, und jetzt kommen wir zu 7 sehr eindrücklichen Versen, in denen uns der Johannes aufzeigt, was für Auswirkungen auf der einen Seite unsere Gotteskindschaft aus Vers 1 und auch unsere Hoffnung auf ein Leben mit Jesus in den Versen 2 und 3 auf den Alltag heute, auf morgen, auf unser Hier und Jetzt hat. Ich lese die Versen einfach mal so, wie sie da in unserer deutschen Bibel steht. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein, wie er Jesus rein ist. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott und seine Gebote. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Liebe Kinder, lasst euch von niemand irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht, so wie Jesus gerecht ist. Wer sündigt, stammt vom Teufel und, von, der von allem Anfang an gesündigt hat. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt.
Boah, jetzt sind wir erschlagen, oder? Also, wenn wir das so lesen, dann regt sich im einen oder anderen wahrscheinlich jetzt ein bisschen Widerstand. Und das kommt wahrscheinlich davon, dass die Aussage, dass ein Christ nicht mehr sündigt, sich nicht mit deiner Erfahrung deckt und du innerlich protestierst, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass ein Kind Gottes nicht sündigt. Man kann nicht nicht sündigen. Und übrigens, Johannes, ich bin ein schlaues Kerli oder ein schlaues Mädchen. Weißt du was, ich weiß nicht, ob du es gecheckt hast, aber du widersprichst dich. Machst du dich erinnern, Johannes, Kapitel 1, Vers 8. Wer sagt, er hat keine Sünde, der betrügt sich selbst und die Wahrheit. Und Jesus ist ja die Wahrheit ist nicht in ihm. Hast du selber gesagt und jetzt so eine, was soll das? Ich liebe es, es tut mir sehr leid, aber wir kommen manchmal nicht darum um, uns ganz kurz mit der griechischen Grammatik auseinanderzusetzen. Und bevor du jetzt abhängst, lass zu. Es ist nicht heils relevant für dich, aber unglaublich entscheidend, dass du das weißt. Der Johannes spielt nämlich hier mit einer Eigenschaft der griechischen Grammatik, die gibt es so in unserer deutschen Grammatik nicht. Es ist nämlich möglich, im Griechischen in einem einzigen Verb nicht nur zu sagen, in welcher Zeit etwas passiert, also ich spielte, ich spiele, ich werde spielen, sondern im gleichen Verb auch noch gerade auszudrücken, ob etwas einmalig passiert als einzelne Handlung oder immer wieder wiederkehrend als Gewohnheit. Verstehst du? Also wenn ich sage, ich spiele einmal Gitarre oder ich spiele immer wieder gewohnheitsmässig Gitarre, dann ist das ein Unterschied. Das wirst du wahrscheinlich recht schnell auch hören. Verstehst du das? Es gibt da einen Unterschied. Wenn wir jetzt in unseren allermeisten, auch in dieser deutschen Übersetzung, der Text mit diesen Aussagen lesen, wer mit mir verbunden ist, sündigt nicht. Wer sündigt, der kennt Gott nicht. Wer sündigt, stammt vom Teufel. Dann denken wir logischerweise automatisch an eine einzelne Tat. An eine mögliche Ausdrucksform von Sünde. Also stellen, lügen, ehebrechen, lästern, was auch immer. Und wir interpretieren jetzt die Aussage von Johannes so, dass ein Kind Gottes, die einzelne Sünde, die einmalig passiert, nicht mehr tut. Also, dass ein Christ ohne Sünde kann durch den Alltag gehen. Und wenn du eben doch mal einen Gedanken hast, den du nicht haben solltest, oder mal ein Wort sagst, das Gott nicht toll findet oder dein Gegenüber nicht toll findet, dann war es das. Fertig, Gottes Kindschaft. Das wäre tragisch, oder? Ich meine, es würde meine Gotteskindschaft schwere Fragen stellen und ich müsste an diesem Text verzweifeln und du sicher auch. Aber die griechische Verbform, die Johannes hier bewusst verwendet, sagt eben gerade nicht das. Sondern sie macht uns klar, dass ein Gotteskind nicht mehr gewohnheitsmässig und permanent sündigt. Der Johannes spricht sich gegen ein Leben aus, das die Sünde toleriert. Ein sündhaftes Verhalten wie zu einem Lebensstil wird. Und ich möchte das jetzt einmal auf ein einfaches oder zwei einfache Beispiele abbrechen. Wenn ich ins Migros gehe und der den Schokoriegel klaue, mir aber das dann total leid tut. Ich habe den zwar gefremselt, gehe aber dann und bitte um Vergebung und tue den zahlen und ich mache es nicht mehr. Dann habe ich zwar gestohlen, das stimmt, aber mich wegen dem einen Dieb zu nennen, ich weiß nicht. Und ich hoffe, du spürst den Unterschied zwischen jemandem, der einmalig stillt, warum auch immer, und dem, der regelmässig stillt, die Häuser einbricht, vielleicht an einer kriminellen Bande zugehörig ist und das aus Gewohnheit immer wieder macht.
Oder wenn ein Teenie oder jemand von euch Jugendlichen, ein Brütsch oder Schwast mal in einem Anflug von Täube eins runterfitzt. Ihm aber das nicht mega leid und sich entschuldigen und es nicht mehr macht. Ja, dann hat er zwar oder hat einen Mist gebaut, das ist klar. Aber euch wegen dem einen Schläger zu nennen, wäre doch ein bisschen übertrieben. Ein Schläger ist jemand, der Sonntag für Sonntag ins Stadion geht und bei den Fußballmatchen eine Schlägerei mit den gegnerischen Fans anzettelt. Oder? Die Hooligans, die können wir wirklich als Schläger bezeichnen, weil sie machen es immer wieder und sie machen es gewohnheitsmässig. Eine einzelne sündige Handlung definiert also nicht gerade deinen Lebensstil. Ich habe gesündigt, also lebe ich in einem andauernden, permanenten Verhalten als Sünder. Nein, der Johannes definiert hier die Sünde nämlich bei den tiefsten Wurzeln, wenn er in Vers 4 sagt, Sünde ist Auflehnung gegen Gott und seine Gebote. Es ist eben nicht das in erster Linie, was du als einzelne Tat gegen Gottes Willen vielleicht im Verlauf von deinem Leben tust. Sünde ist die Missachtung von Gottes Maßstab und ein permanentes Zurückweisen von dem, was die Maßstab definiert hat, also Gott selber. Schon mal vom Wort Autonomie gehört? Autonom. Wir leben autonom. Das ist das, was der Johannes hier meint. Auto heisst auf Griechisch nicht Kraftfahrzeug, sondern ohne. Und Nomie ist Nomos. Wer autonomos, wer losgelöst, außerhalb von der Gebot Gottes lebt, der lebt in der Sünde. Der lebt autonom, weil er trennt von Gott lebt. Und als Kinder Gottes, und wir werden in Vers 1 und 2 als Kinder Gottes bezeichnet, als seine Kinder leben wir ja gerade nicht getrennt von Gott, sondern verbunden mit ihm. Vers 6. Verbunden mit ihm, Johannes 15, 5. Wir leben seit unserer Umkehr, durch Buß, durch Vergebung, durch unsere Taufe in der Verbindung mit Gott und damit in einem Zustand, wo wir ja etwa die mal sündigen. Aber wenn wir nicht in der Sünde verharren, die Einzeltat nicht unsere Gotteskindschaft infrage stellt. Verstehen wir das? Also mit diesen radikalen Aussagen, die hier Johannes bringt, und in unseren deutschen Bibeln wirklich missverstanden werden. Und ich nerv mich manchmal, dass unsere deutschen Übersetzer das nicht besser hergebracht haben, wollte Johannes sagen, ein Kind Gottes will, wird und kann gar nicht gewohnheitsmässig sündigen. Ein Lebensstil, in dem wir gewohnheitsmässig uns mit einem sündhaften Verhalten abfinden, bewusst aktiv, ihr Sünd verharren, ist mit einem Leben als Christ nicht vereinbar. Das geht nicht. Die Frage ist also nicht, sündigst oder sündigst, nicht natürlich sündigst, ich auch. Die Frage ist vielmehr, wie gehst du damit um, wenn du sündigst? Wie reagierst du? Gehst du dem Muster von Sünden nach? Gehst du dem nach, wie, dass es zu einem Lebensstil plötzlich kann werden kann, weil du einfach drinnen verharrst? Oder kämpfst du immer wieder gegen die Sünde an, mit der Kraft, die der Heilige Geist dir für den Kampf gibt? Und diesen Kampf, den kannst du gewinnen. Weil Jesus Christus den Kampf für dich schon gekämpft und auch gewonnen hat. Nachdem der Johannes in Vers 4 nämlich die Sünde bei der Wurzel definiert, definiert er jetzt in den Versen 5 und 8 auch die Mission von Jesus bei der Wurzel, wenn er sagt, er, also Jesus, ist erschienen, um unsere Sünden wegzunehmen und um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um die Sünde zu neutralisieren. Verabschiede dich von diesem Gedanken. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um die Sünde einfach einzugrenzen oder mit dem Teufel oder mit der Sünde einen Waffenstillstand oder sogar einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Jesus ist gekommen, um die Macht vom Teufel zu zerstören. Eins für alle Mal. Der Gabriel, der Engel, hat am Josef im Blick auf den Dienst von Jesus gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von der Macht der Sünde befreien. Jesus hat dich von der Macht von Sünde befreit. sodass du der Sünde nicht mehr länger dienen musst, dass du nicht mehr ein Sklave mehr musst sein vor Sünde, dass du dich von ihr nicht mehr beherrschen musst, so schreibt es Paulus im Römerbrief, Kapitel 6. Für das ist Jesus bereit, sie ans Kreuz zu gehen. Er war bereit, zu verblüten. Er war bereit, zu ersticken. Wegen deiner Schuld. Wegen deinem Versagen. Wenn die Tatsache dich kalt lädt, wenn du dich als Christ und Kind Gottes bezeichnest, du aufs Kreuz kannst schauen, erinnerst du dich an Vers 1, seht, wie gross die Liebe Gottes ist. Wenn du aufs Kreuz kannst schauen, wenn du die Liebestat von Jesus zu dir kannst anschauen und in einem dir bewussten Verhalten vor Sünde kannst verharren, als wäre das kein Problem für den, der da an diesem Kreuz für dich gestorben ist. Wenn du das schaffst. Wenn du kein inneres Ringen, kein inneren Impuls wahrnimmst, umzukehren, Buße zu tun, das sündhafte Verhalten aufzugeben, egal was es ist. Wenn du bei diesem Anblick von Liebe von Jesus zu dir in deinem Herz keine Stimme wahrnimmst, die dich zur Buße anleiten, dann lass mir dir jetzt etwas sagen. Nur Gott darf über die Herzen urteilen. Aber er wird das Auge. Und er wird die Schafe von den Böcken trennen. Und der Johannes, der als Werkzeug in der Verkündigung Gottes ist, er ringt und formuliert so mit klaren Worten, daran wird offenbar, wer die Kinder Gottes und wer die Kinder des Teufels sind. Charles Spurgeon hat einmal gesagt, Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele nicht retten. Hey, lasst uns in unserem Alltag uns nicht mit sündigem Verhalten abfinden. Toleriere es nicht. Schließ keinen Friedensvertrag mit der Sünde in deinem Leben. Schieb's auch nicht beiseite und sag, ja, alle haben ja ihre Last, ich halt auch. Jesus kommt schon damit klar. Nein. So eine Haltung geht vollständig gegen alles, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und so eine Haltung geht vollständig gegen alles, was wir im Vater sind, nämlich erlöst die Kinder Gottes. Zum Abschluss möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt ansprechen und der geht jetzt. Das ist für alle Jungen uns, die mit Sünde in ihrem Leben echt zu kämpfen haben. Und die Not haben und darunter leiden. Und jetzt rede ich von anderen Sorten. Wenn du im Angesicht oder im Bewusstsein von deiner Schuld, von deinem Versagen in deinem Herz den Schmerz über die Sünde spürst. Wenn du innerlich dazu bewegt wirst, um Vergebung zu bitten. Wenn du in deinem Herzen eine Stimme wahrnimmst, die dich sanft, aber bestimmt zur Buße, zur Umkehr und vor allem zum Kreuz herleitet. Dann darf dir das in dem Fall eine starke Gewissheit sein, dass du eben gerade ein Kind Gottes bist. Weil die Sünde offenbart dir in dem Moment, dass der Heilige Geist in dir lebt. Dass er in dir lebt und dich sanft und sachte zum Kreuz und zur Buße und zur Umkehr anleitet. Sollen wir wegen dem sündigen? Was sagt der Paulus in Römer 5, 6, 7? Nein, auf keinen Fall! Auf keinen Fall! Aber wenn du den Heiligen Geist wahrnimmst, der dich zum Kreuz treibt und bringt, zu dem Ort, wo wir als befreite und erlöste Kinder Gottes trotz unserem Versagen immer wieder Buße tun, uns auf Gott ausrichten, immer wieder aufstehen und weitergehen, dann darf dir das ganz fest dazu dienen, zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und dann dürfen wir mit der Vergebung von Jesus Christus weitergehen, bis zu dem Punkt, wo wir einmal erlöst werden von unserem sündigen Körper, vor ihm stehen und ihn sehen. Angesicht zu Angesicht. Hey, auf diesen Moment freue ich mich wie ein kleines Kind vor Weihnachten. Das wird so cool. Aber wir möchten uns nicht nur freuen, wir möchten vor allem in unserem Alltag, unser Leben im Hier und Jetzt schon darauf ausrichten. Auf den Moment, wo wir ihm werden gegenüber treten. Ja, wir haben gesagt, wir möchten die Anbetungszeit heute ganz bewusst hinterher nehmen. Nachtpredigt. Wir haben ja heute den eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag. Und wir haben gesagt, wir möchten heute ganz bewusst Raum schaffen nach der Predigt, damit der Heilige Geist an unseren Herzen kann wirken und auch Schuldversagen kann aufdecken. Wo Raum besteht, Buße zu tun. Hinter unter den Emporen haben wir ein Kreuz eingerichtet. Dort ist auch das Abendmahl. Beim Kreuz und beim Abendmahl, dort ist der Ort, wo du Gottes Liebe zu dir anschauen darfst. Wo du schmecken darfst, beim Abendmahl einnehmen. Es ist ein Ort, wo du Schuld bekennen darfst, Buße darfst tun, aber auch Vergebung darfst du empfangen. Und ich weiss, ich bin mittlerweile genug Frutiger, um zu wissen, jeder kennt hier jeden. Und es braucht unglaublich Mut, in der Lobpreiszeit, wo wir jetzt anfangen, aus der Reihe zu stehen und einfach hinterher zum Kreuz zu gehen. Es braucht brutal Mut. Aber heute geht es nicht um deinen Nachbar. Es geht nicht darum, was er über dich denkt, was er von dir sagt, sondern es geht darum, was der Vater zu dir sagt und über dich denkt. Wir werden jetzt einsteigen mit Linda in ein Lied, da singen wir: Ich beuge mich und verehre dich. Ich beuge mich vor meinem König. Ich beuge mich und erkenne, du bist Herr, du bist Herr. Beugen heisst, meinen Stolz zu überwinden. Beugen heisst, sich auszuliefern. Beugen heisst, den eigenen Herrschaftsbereich im Leben aufzugehen und mich dem Herrschaftsbereich Gottes zu unterstellen. Aber weisst du, was Beugen auch heisst? In der richtigen Haltung zu sein, damit uns Gott wieder aufrichten kann. Ich möchte uns einladen, dass wir einsteigen in die Lobpreiszeit. Und wenn du innerlich den Impuls verspürst, hinterher zu gehen, wir wären ein Gebetsteam auch dort haben. Vielleicht brauchst du jemanden, wo du etwas kannst bekennen kannst, wo du dann auch die Vergebung Gottes darfst zugesprochen bekommen. Gang hindern und lass dich aufrichten. Heute ist ein Tag, wo wir Buße tun dürfen, aber es ist vor allem ein Tag, wo Gott heilen will, wo Lasten sollen abgelegt werden und wo wir Wiederherstellung und Neuausrichtung in unserem Leben erfahren dürfen. Danke vielmals, Linda, dass du uns innen nimmst in die Anbetungszeit.